Aber was ganz wichtig ist, wenn man das Homeoffice schön gestalten möchte, ist, dass man sich einen Ort aussucht, an dem man gerne ist. Es ist vielleicht an einem Fensterplatz, wo vielleicht die Sonne ab und zu reinscheint, dass man sich in der Farbe umgibt, in der man gerne sein möchte. Und ich sage auch noch, wichtig, in der Farbe, in der man selbst gut aussieht, wenn man nämlich dann die Teams-Calls hat. Achte auf deinen Hintergrund. Und ich finde es schön, wenn man deinen Hintergrund sieht, wenn er echt ist und wenn er nicht irgendwie von Teams vorgegeben ist.
Oder die Palmen oder sowas im Hintergrund, das finde ich
genau,
ganz schlimm.
Genau, don't do. Ja. Sondern schau, dass du dir das so machst, dass wenn jemand sich zu dir in dein Wohnzimmer schaltet, dass du dann strahlst und du deine Persönlichkeit zeigen kannst.
Gibt es so ein paar Elemente, die besonders so die Produktivität auch fördern? Weil jetzt gerade mal Homeoffice, weißt du, da ist ja dann zum Beispiel so, dann schmeißt man noch schnell was in die Waschmaschine rein, dann denkt man, ach, der Geschirrspüler könnte auch noch ausgeräumt werden und dann ist man nicht so konzentriert. Genau, aber gibt es da irgendwie so Elemente, die deine Produktivität auch wirklich steigern können oder auch im Office ganz normal im Büro?
Also da muss ich sagen, das ist immer ganz stark stimmungsabhängig. Und das ist auch das, was man im Office natürlich machen kann, dass man sagt, also ich fühle mich heute schlapp irgendwie, ich brauche jetzt mal ein bisschen Energieschub, dann gehst du natürlich in einen energetischen Raum, der wahrscheinlich mit hellen, gelben, rosen, Orangetönen, die ja dich ein bisschen pushen und manchmal kommst du aber auch ins Büro nach der Wiese und das Kopfweh und da brauchst du einen dunkleren Raum, definitiv,
ja,
der aber dann auch deine Produktivität steigert. Also das ist genau das, wie fühlst du dich und was brauchst du gerade? Also was brauchst du gerade für einen Kick? Brauchst du dich einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen leiser, ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter? Und das ist eigentlich, du ein bisschen in sich reinhören und natürlich dann bestenfalls ein Office haben, der dir diese Möglichkeiten gibt, wo du dich mal zurückziehen kannst, wo du aber dann auch mal präsent sein möchtest oder die dir die Bühne bietet, die du gerade brauchst.
Okay, das heißt, also eigentlich sagst du erstmal wohlfühlen und dann kommt die Produktivität eigentlich von selber.
Alleine, genau. Also das sind einfach diese Grundbedürfnisse, die wir haben. Also du kannst nicht produktiv sein, wenn du Hunger hast. Das ist zum Beispiel wäre eine tolle Kantine mit tollem Essen gut. Du kannst nicht produktiv sein, wenn du frierst oder dir zu heiß ist. Das sind alles Dinge, die dich quasi beeinträchtigen in deiner Produktivität. Achte darauf, was dein Körper gerade braucht, such dir den Raum dazu aus und dann bist du ganz automatisch produktiv und glücklich. Glücklich und dann produktiv vielleicht.
Genau, ja, das stimmt. Kannst du uns vielleicht von so einem besonders herausfordernden Projekt erzählen und wie du das dann auch gelöst hast? Gerne im Office-Bereich auch. Ohne jetzt Namen zu nennen.
Also ich glaube, unser herausforderndstes oder spannendstes, herausforderndste Projekt war tatsächlich, also die, das war Google Office, die Suchmaschine, die bekannte. Und zwar warum? Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, wir haben den Pitch gewonnen und haben uns wahnsinnig gefreut. Und dann sage ich, bin ich zurück ins Büro, hey Produktorinnen, wir haben den Pitch und so, was machen wir jetzt? Und dann alles, oh Gott, Google ist ja total bunt und das und oh Gott, was machen wir? Und das war so, und dann sage ich, stimmt, was machen wir? Und eigentlich ist es ja auch dann schwierig, einen Leitfaden zu finden. Ich sage immer, es ist ganz wichtig, dass du eigentlich so den guten Grund hast, was zu tun. Und was ist der gute Grund? Und das 100. gleiche Google Office wollten wir auch nicht machen. Wir wollten was anderes machen. Und dann haben wir mit dem Wieland Hohlfelder von Google gesprochen und dann hat er gesagt, es sind natürlich immer ganz viele Nationen bei uns und die sollen sich alle zu Hause fühlen. Das ist eigentlich ihm das Wichtigste, wenn wir gestalten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja, was machen wir? Wie fühlt man sich denn zu Hause? Wie fühlt man sich denn in München zu Hause? Und dann kam uns die Idee, dass man sich eigentlich mit Insider-Informationen sehr zu Hause fühlt. Wenn du eigentlich weißt, was in der Eisbachwelle eigentlich passiert und dass du weißt, dass du da auch zum Surfen hingehen kannst. Wenn du weißt, dass im Englischen Garten dir Nackerte über den Weg laufen, das ist vielleicht ganz hilfreich manchmal und du bist nicht erstaunt. Wenn du weißt, dass man sich in einem Biergarten an einem anderen Tisch mit dazu setzen darf, was ja, glaube ich, nur in Bayern so wirklich gelebt wird und in anderen Ländern ja eher verpönt ist, dass man sich noch zu jemand dazu setzt.
Ja.
Und dann gesagt, okay, wir machen quasi, wir erzählen die Geschichte Münchens in jedem Raum oder in jedem Stockwerk, geben den Themen und erzählen quasi immer diese Besonderheiten, die Bayern und die München insbesondere haben. Und das war unser Leitfaden. Und da ist das ganze Gebäude, ist quasi erzählt die große Geschichte, wie man sie, was dir in München passieren kann, was in München normal ist. auch, wir haben die Berge mit eingeschlossen. Wir haben dann auch so Geocaching gemacht, dass die Googler dann Orte finden können und Sonnenuntergänge finden können. Dann haben wir Surfboards machen lassen für Google, dass die auch River surfen können. Ja. Also das war total nett. Oder auch dann diese Idee, es ist ja so, dass man im Eisbach sich so runtertreiben kann im Sommer und dann natürlich, wenn du mit der Badehose nass in die S-Bahn steigst, sagt ja niemand was, auch wenn du keine Fahrkarte hast. Und lauter solche Sachen haben wir eingebaut, dass die das machen können. Und wir hatten dann kam der Ausbau zum dritten Obergeschoss und da hatten wir so eine Wand, wo wir uns ausgetauscht haben. Und jeder durfte quasi schreiben, welches Erlebnis er gemacht hat oder was er schon erlebt hat. Und das war so süß. Und wir haben gesagt, und das haben wir probiert und das haben wir probiert und das hat wirklich so funktioniert. Und das war ganz schön. Also es war eine tolle Erfahrung, einen Leitfaden zu finden für doch so ein großes Unternehmen und dann die Mitarbeiter so mitzunehmen und ihnen das wirklich so zu erklären, wie München funktioniert und dass sie sich da wohlfühlen. Und das ist dann schön, wenn man dann diese Feedbackwand hat, wo dann jeder so ein Foto gepostet hat. Oh Gott. Picknick am Monopteros hat funktioniert.
Also es ist eigentlich mehr eine Erlebniswelt, die ihr da quasi geschaffen habt.
Ja.
Und wie lang braucht ihr dann für so ein Projekt? Weil das ist ja schon gigantisch. Und alleine erstmal auf die Idee zu kommen, ich meine, das kommt ja auch nicht so von heute auf morgen. Manchmal kommen so Ideen auf morgen, aber...
Also, die Idee kam relativ schnell eigentlich. Also die Umsetzung ist dann natürlich, da musst du erstmal recherchieren, was weiß ich noch nicht von München. Oder wir haben das ganze Büro gefragt, hey Münchner, was wisst ihr noch an geheimen Spots? Aber die Idee war eigentlich so, das war so ein herausfordernder Satz. Wir sind noch in den Pitch gegangen. Wir zeigen euch München, wir zeigen euch alle Dinge von München, die man nicht googeln kann. Oh. Und dann war es natürlich, okay, Challenge accepted, man kann alles googeln, war die Antwort. Und ich sage, nein, ich weiß, dass man das nicht googeln kann. Und dann war es quasi, dann mussten wir natürlich auch recherchieren, wir wollten alles zeigen, was man nicht googeln kann.
Ja. Ganz schön provokativ, aber ich glaube auch für euch richtig.
Aber lustigerweise, mittlerweile kann man sogar manche Sachen davon googeln, die konnte man damals noch nicht googeln. Und das war natürlich dann genau der Punkt, wo sie gesagt haben, da gehen wir mit, das macht uns auch Spaß.
Oh, wie clever, oh, das liebe ich ja. Okay. Hast du auch ein Lieblingsprojekt?
Ich mag wirklich alle Projekte wahnsinnig gerne. Ich mag auch alle, also auch so im Nachhinein, alle Bauern wahnsinnig gerne. Ich finde, dass jeder so seine Facetten hat und jeder auch mir was zurückgibt und ich bei jedem was lernen darf und auch gerne wieder. Wir machen das ja immer so, dass wir machen unser Projekt und wir gehen nach 3 Monaten wieder zurück ins Projekt und fragen, hey, was war gut, was war nicht so gut, was gefällt dir jetzt besonders? Und also immer diese Lesson learned danach mitzunehmen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und ich freue mich dann immer wieder, wenn ich komme, dann immer, das ist einfach sehr schön, wenn man einen Raum macht, wo der Mensch noch glücklich ist. Das ist einfach. Also ich mag wirklich alle. Ich könnte gar nicht sagen, was ich... Ich mag wirklich alle gerne.
Ich muss ja wirklich sagen, also das ist mir damals schon bei unserem Projekt mit der Hochschule aufgefallen, dass ihr, nee, gut, ich hatte jetzt am meisten mit dir auch Kontakt und so, aber dass ihr wahnsinnig bewusst und achtsam irgendwie umgeht mit den Dingen, die ihr so in die Hand nimmt, die ihr angreift. Und jetzt eigentlich das, was du jetzt mir auch nochmal erzählst, dass ihr nach 3 Monaten dann nochmal hingeht und sagt so, hey, was findet ihr denn gut, was findet ihr schlecht, wo können wir einfach nochmal was lernen? Ja. Das finde ich, also das machen nicht viele, würde ich behaupten.
Ich habe es, also ich glaube auch nicht, also ich denke, weil oft auch die Menschen sagen, Mensch, das überrascht uns jetzt, aber wenn wir dann nach 3 Monaten anrufen und sagen, dürfen wir uns nochmal treffen, wir wollen nochmal schauen, wie es bei euch funktioniert. Und aber das ist genau das, was uns ja ausmacht. Man kannst nur besser werden, wenn du dir dein Feedback in alle Richtungen abholst und dann auch sagst, wenn du mit dem unglücklich bist, dann machen wir das nochmal oder schauen wir, wir können das. Also einfach, dass du aktiv mit so Themen umgehst, die vielleicht sich erst gut herausgestellt haben und dann vielleicht doch nicht so sich so bewährt haben oder einfach nicht angenommen werden aus irgendwelchen Gründen. Und dann da reinzugehen und sagen, warum ist das so? Finde ich, macht eigentlich unsere Arbeit aus und sind wir auch ein bisschen schuldig. Du kannst nicht immer irgendwas hinstellen und meinen, das ist der Weisheit letzter Schluss.
Ja,
sondern ich finde es gut, weiterzuarbeiten und davon zu lernen.
Ich glaube, viele haben tatsächlich Angst, dass eben negative Kritik kommt und dass sie dann nochmal dafür arbeiten müssen. Und wahrscheinlich machen sie deswegen das nicht. Aber ich glaube, dann bist du auch selbst nicht überzeugt von deiner Arbeit.
Vielleicht. Aber meistens ist es ja auch nicht schlimm. Manchmal ist es ja vielleicht auch nur falsch verstanden. Oder manchmal
Kleinigkeiten.
Es ist genau. Also manchmal würde ich sagen, ach, das liegt an dem. Also ich weiß noch, wir haben einmal so einen großen Sitzkreis gemacht. Und da waren also es war für 8 Leute. Und es waren immer nur 2, 3 drin gesessen. War für Danone damals. Und dann ist uns auch, das ist dann genau die Erkenntnis gekommen. Klar, man sitzt nur in Bayern miteinander. Also wenn wir 2 da sitzen, dann setzen sich 2 andere Bayern noch dazu. In Spanien, in Frankreich machen das die Leute nicht, weil es unhöflich ist. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man da kleinere Sitznischen macht oder Sitzbereiche macht. Das ist ein Learning, das nimmt man mit. Und dann kann man natürlich dann, wenn man für internationale Konzerne tätig ist, sagen, ja, nee, brauchst gar nicht machen. Das nehmen die nicht an, bitte kleinere Einheiten. Also das ist wichtig für alle.
Ja, ja. Ach, schön. Gibt es einen aktuellen Trend in der Innenarchitektur, den du ganz, ganz spannend findest?
Ich glaube, es kommt vielleicht ein aktueller Trend.
Oh, dann verrat uns den.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es zeichnet sich ab. Ich glaube, wir haben jetzt ganz oft von Minimalismus und Purismus und das war jetzt auch eine Zeit lang wirklich toll und schön. Ich glaube, dass es aktuell zu einem Maximalismus gehen wird.
Oh, das ist jetzt was für mich. Jetzt kann ich mich quasi trauen.
Ja, jetzt. Und also man merkt es schon so in vielen Produkten, die jetzt angeboten werden, wie verrückt die werden. Also fangen bei der Bartfliese an, die gab es einfach vor 5 Jahren noch weiß, grau, schwarz.
Ja,
schwarz war schon crazy.
Also da war ich, genau.
Stopp, ich nehme schwarz zurück. Und jetzt merkt aber, dass jetzt auch plötzlich dann wieder wirklich glasierte Fliesen kommen. Es kommen bunte Teppichböden. Ich meine, die Tapeten, klar, die haben wir jetzt schon ein bisschen länger auch. Es wird, glaube ich, wieder üppiger. Und ich freue mich drauf.
Ja. Ich freue mich drauf. Wirst du dann dein Zuhause auch so gestalten?
Ja, ich schon.
Ah, okay, ist schon. Wie ist denn das bei euch? Weil ich meine, dein Mann ist Architekt, deine Tochter ist ja auch irgendwie schon hier im Büro mit dabei. Setzt ihr euch dann alle zusammen an den Tisch und sagst du so, ich würde jetzt mal gern unsere Innenräume neu gestalten?
Also es ist ganz lustig, wir haben eine ganz klassische Trennung. Wie wir unser Haus gebaut haben, war ganz klar, mein Mann macht das Haus, ich mische mich nicht ein. Ich mache die Innenarchitektur.
Oh, das ist gut.
Er mischt sich nicht ein. Und das war ganz lustig. Also er hat natürlich dann schon mal präsentiert, wie das Haus aussieht. Dann sage ich, ja, super, dann mache ich jetzt die Innenarchitektur dazu. Dann habe ich die Innenarchitektur präsentiert. Und dann hat er gesagt, eigentlich, ganz okay, ja, super, machen wir. Aber so irgendwie, also die eine Couch, die hätte ich gern fluschig türkis. Und jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Er hat dann fluschig türkis bekommen, war doch ein bisschen herausfordernd, aber ich glaube, er kommt ganz gut klar mit.
Ja, und deine Kinder auch.
Ja, ich glaube, die lieben es.
Die Tochter sitzt nämlich im Hintergrund und nickt. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt hast du schon gesagt, also Maximalismus ist so dein Gefühl, dass das kommt.
Ja.
Ich kann es auch in der Mode unterschreiben und eben Mode und Innenarchitektur geht meistens Hand in Hand. Gibt es noch so andere Innovationen, wo du sagst, das könnte für die nächsten Jahre interessant sein?
Also was wir wahnsinnig gerne machen, also haben wir mit Google auch schon angefangen. Google hat sehr viel Wert auf Healthy Materials gelegt, also auf Produkte, die natürlich die Gesundheit nicht angreifen, sagen wir es erstmal so. Aber auch auf Kinderarbeit und wir mussten quasi jeden Hersteller, den wir einsetzen wollten,
einmal durchchecken,
hast du Kinderarbeit, wo kommen deine Rohstoffe her, welcher Schaumstoff ist jetzt unter dem Material. Und auch beim Beckenmessestand, den wir jetzt vor 2 Jahren das erste Mal gestaltet haben, da war die Ansage, wir machen wirklich Cradle to Cradle. Warum? Messebau, das baut man auf für 5 Tage und dann wird eigentlich alles, kommt der Container, die Abbruchfirma und schmeißt eigentlich alles weg.
Okay.
Es kann ja nicht sein. Also dann, wenn man schon irgendwie dann wieder was wegschmeißt, dann bitte so, dass es der Umwelt nicht schadet. Und dann ist Dieter Becken von Becken Holding, hat dann gesagt, ja super, lass uns doch gleich einen Messestand machen, den man 5 Jahre wieder aufbauen kann und dann recyceln wir alles. Und wir haben alle Produkte, die wir eingesetzt haben, sind entweder schon recycelt oder kann man wieder recyceln. Und das war ganz spannend und ich finde das so schön, dass es so viele Produkte gibt und auch so viele Hersteller, also die jetzt auch so, also auch diese Teppichböden aus Fischernetz recycelt werden. Und wo man wirklich Abfälle nimmt, in Anführungszeichen, oder die Weltmeere verschmutzen und dann aber ein gutes Produkt daraus macht, finde ich super, super spannend und macht so Spaß, die auch einzusetzen. Und also wir versuchen das bei jedem Bauern eigentlich einzubringen, dass wir mit guten, gesunden Produkten arbeiten.
Das heißt, bei euch wird es mehr oder weniger schon zum Standard eigentlich?
Ja, oder? Also ich finde, das ist so ein bisschen unsere Pflicht und da viele, viele Hersteller genau das machen. Also auch zum Beispiel beim Recycling ist ja zum Beispiel die Schwierigkeit, dass man ja die Stoffe voneinander trennt und dann ein Produkt recyceln kann. Es gibt Teppichhersteller, die den Rücken schon genauso machen wie das Topping, damit man quasi ein Recyclingprodukt. Also ich finde, da tut sich so viel. Das finde ich so schön, wenn es in diese Richtung weitergeht.
Mhm. Ich meine, die Modebranche ist ja sehr stark bekannt dafür, dass eben ja Kinderarbeit und dass es nicht auf Fairtrade, sage ich mal, das Ganze basiert. Ist es in der Innenarchitektur beziehungsweise in den Inneneinrichtungsprodukten auch so stark?
Also es gibt schon auch Produkte, die mit Kinderarbeit arbeiten und dann sprechen wir die auch an oder setzen die eben nicht mehr ein. Mhm. Also bei Google durfte man nichts einsetzen, was mit Kinderarbeit hergestellt wurde, was ich natürlich toll finde. Aber muss ich natürlich das auch als ein Unternehmen, also Google nimmt sich die Zeit dafür, dass sie alles untersucht, dass sie dann natürlich auch die richtigen Produkte einsetzt. Das ist schön, wenn man das machen kann. Wir haben jetzt natürlich eine gute Bibliothek von Produkten, die das jetzt machen und können aus der schöpfen. Aber natürlich wird das oft genauso wahrscheinlich auch wie in der Modebranche oft mal übersehen und dann wird
ich meine, das schreibt sich ja auch nicht jeder hin. Hallo, ich arbeite mit Kindern. Das ist ja jetzt nicht mit man prahlt.
Das ist, also nicht, ist nicht so leicht, einfach. Nicht so leicht rauszukristallisieren, das ist ganz klar. Genau.
Wie siehst du denn so generell die Zukunft der Innenarchitektur?
Ja, ich denke, dass also gerade in so Ballungszentren wie München definitiv vielleicht auch immer mehr Innenarchitektur gefordert ist, weil natürlich wir viele Gebäude schon bestehen haben. Mhm. Also es ist ja nicht die grüne Wiese, sondern es sind ja Gebäude da, die dann eine Umnutzung brauchen. Oft, also wir haben aktuelles, gerade die Wohnungsnot in München recht groß, das weiß man ja. Offices gehen ja ein bisschen zurück, aufgrund von Homeoffice und Desk-Sharing und etc. hat man ein bisschen mehr Luft. Und wir werden ganz oft gefragt zu Immobilien, die Office waren, wie man die in eine gute Wohnnutzung umgliedern kann. Ah. Und ich denke, dass das so die nächsten Jahre bestimmt noch mehr sein wird, dass man gerade diese Immobilien, die jetzt so ein bisschen die Mietverträge ausläufen, man weiß nicht mehr, was man machen kann, Büro kommt nicht wirklich wieder in Frage, weil es einfach schon nicht mehr den ganzen Standard erfüllt. Und
dass man da einen neuen Nutzen dafür findet. Mhm. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass immer mehr Anfragen so generell kommen? Weil ich glaube, so Innenarchitektur kann sich vielleicht nicht jeder leisten, möchte sich aber auch vielleicht nicht jeder leisten, aber ich könnte mir vorstellen, dass immer mehr Menschen den Sinn dahinter sehen. Ich meine, du hast es ja jetzt so wunderbar erklärt, welche Farbe du dir aussuchst, welches Material, das bestimmt ja wahnsinnig, wie du dich selber fühlst.
Ja, also ich denke, dass man so im professionellen Bereich, also in kommerziellen Bereichen wie Office, Krankenhäuser etc., wird es schon immer mit dem Innenarchitekten sein. Das ist einfach, da spielt so viel mit, was man dazu braucht. Also da geht es ja schon mit Arbeitsstättenrichtlinien und also das sind ja ohne Ende Richtlinien, die du kennen musst, dann auch mit den ganzen Zertifizierungen, da wird es immer einen Innenarchitekten dazu brauchen natürlich. Im Wohnbereich ist es vielleicht immer noch ein Luxus, denke ich schon. Also und natürlich finde ich auch, dass ganz viele einen tollen Stil haben oder auch das ganz Schöne ist, wenn man die Wohnung mal selbst einrichtet. Also ich finde das total schön, jemanden so zu erleben, wie er ist und dahin zu kommen und sie ist nicht so perfekt, aber wie schön ist das denn? Wie schön bist du in deinem Raum?
Also, ja. Ja, ich meine, das sind ja auch nicht perfekt, deswegen kann ja auch der Raum mal nicht perfekt sein, das ist richtig. Ach schön, Susi, ich kann doch mit dir ewig weiterreden. Wir kommen aber tatsächlich schon zur zweiten Smalltalk-Runde. Und du darfst gerne bei der jetzt ein bisschen mehr ausführen.
Okay.
Der Podcast heißt ja Stilgenuss. Wir haben jetzt schon ganz viel über Stil, würde ich mal sagen, gesprochen. Aber jetzt ein bisschen über Genuss. Was ist denn so dein persönlicher Genusstipp?
Du meinst jetzt kulinarisch.
Oh, du kannst alles. Also kann kulinarisch sein, es kann aber auch irgendwie ein geheimer Tipp in München sein, was man so alles erleben kann.
Ich würde beim Essen bleiben.
Sehr gut, also auch Essen ist gut.
In Harlach in einem Brotladen. Der wird von einem Italiener betrieben. Und der hat die besten Croissants. Und wenn man es ganz schlimm haben möchte, hat er verschiedene Cremas, die er mit so einer Spritze in diese Croissants reinbringt. Ich glaube, ein Croissant hat ungefähr 900 Kalorien. Dann.
Okay.
Aber es ist echt eine Sünde wert. An nichts Schönes anhaben, weil du wirst reinbeißen lohnt sich.
Okay, das heißt, man ist aber auch nach einem satt, oder? Wahrscheinlich.
Du schaffst kein Ganzes, glaube ich. Nein.
Oh, okay, also das heißt dann gleich mehrere kaufen und mit mehreren teilen. Vielleicht muss ich das später noch vorbeifahren. Okay. Mit wem würdest du denn gerne mal ein Gläschen Champagner trinken? Und über welches Thema würdest du dann gerne mit dieser Person sprechen? Und das Schöne ist jetzt, diese Person kann auch schon tot sein, die kann egal auf welchem Kontinent leben, du hättest jetzt die Möglichkeit, diese Person hier bei dir einzuladen.
Ich glaube, da gibt es ganz viele. Ich würde vielleicht, Coco Chanel, glaube ich, würde ich mir aussuchen. Ich würde mir eine Frau aussuchen, die in ihrer Zeit erfolgreich war und als Frau sich durchkämpfen musste. Ich würde da ganz gerne mal drüber sprechen, wie es war, in einer ja doch Männerdomäne erfolgreich zu werden. Oder Madame Curie, ich weiß es nicht. Ich würde wirklich mal mit solchen Frauen reden, die es geschafft haben, sich da durchzusetzen und über ihren Weg zu sprechen.
Okay, jetzt muss ich eine Frage mit reinbringen, die eigentlich nicht für die Smalltalk-Runde gedacht ist. Ist es in der Innenarchitektur auch für Frauen schwierig? Ist es, also ich glaube, in der Architektur könnte ich mir jetzt vorstellen, ist schon stark männerdominiert, oder? Mhm. In der Innenarchitektur auch?
Also es ist natürlich schon, die Architektur oder die Baubranche ist schon eine Männerdomäne. Mhm. Es gibt natürlich viele Innenarchitektinnen, aber auch wenn du präsentierst du eigentlich von immer Männern. Von Männern. Also es ist genau der Punkt, es war total lustig, mein Mann war jetzt auf einem Kongress von den Immobilienfrauen eingeladen und da hat er gesagt, oh Gott, Susi, ich muss vor lauter Frauen präsentieren. Und ich sagte, ja super, mache ich die ganze Zeit vor lauter Männern. Wo ist uns? Und da wird dann, dann fällt dir dann erst mal auf, wie sich eigentlich, wie die Rolle ist. Und die Rolle ist schon noch männerlastig, definitiv. Und natürlich mit allen Vorteilen und Nachteilen, sage ich jetzt mal. Ja, es begleitet uns immer noch. Bestimmt nicht mehr so wie Damen damals, aber.
Aber ist es eher.
Manchmal muss man schon sich vielleicht mehr durchsetzen oder ein bisschen mehr beweisen.
Mhm. Ich gehe da jetzt gar nicht tiefer ein, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine zweite Podcast-Folge mit dir wird. Weil ich glaube, da gibt es ganz viel, wo wir drüber reden können. Ein Jahr bezahlte Auszeit. Was würdest du machen?
Ja, ich würde definitiv nur reisen. Wirklich, ich würde gar nicht mehr heimkommen dazwischen. Ich würde einfach nur weg sein.
Und was wäre da so dein erstes Ziel?
Ich glaube, ich würde alles immer mit architektonischen Highlights besetzen. Ich würde... es gibt viele Sachen, die ich also auch von der Architektur her noch sehen möchte, weil ich das einfach faszinierend finde. Es wäre ein bisschen Strand natürlich auch mit dabei, aber ich würde schon Städtetrips, glaube ich, vorziehen.
Ja, Städtetrips, okay. Was war denn für dich so die wichtigste oder auch die beste Entscheidung, die du bis jetzt in deinem Leben getroffen hast?
Heiraten und Kinder kriegen.
Oh, schön.
Möchte ich nicht missen.
Das ist eine sehr schöne Entscheidung. Welchen Ratschlag würdest du denn so deinem 10 oder 20 Jahre jüngeren Ich geben?
Ich habe da, lustigerweise, ich habe über diese Frage schon mal nachgedacht, man hört die ja öfters mal. Mhm. Und ich glaube, bei mir ist es umgekehrt. Mein 20-jähriges Ich gibt mir oft heute noch Ratschläge und sagt, komm, es geht schon gut. Mach nur. Ich glaube eher so. Ich glaube, es ist noch so dieser Flow, den man hatte. Und man denkt natürlich öfters nach, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Und man geht vielleicht auf Nummer sicherer oder überlegt. Und das bringt das Alter vielleicht mit sich. Mhm. Und da, glaube ich, höre ich oft auf den Rat von meinem 20-jährigen Jüngeren. Ich mach einfach, schon gut gehen.
Ich glaube, das ist oft dann so begleitet von so Naivität. Oder damals war das so begleitet von einer Naivität, die aber... positiv war, ja, ja. weil man einfach gemacht hat.
Ja, und es ist ja auch dann immer gut ausgegangen ja. und die verliert man vielleicht im Laufe der Zeit. Ja. Und ich glaube, es ist eher mein jüngeres Ich, das oftmals sagt, trau dich.
Das ist schön, das ist sehr schön. Das beste Buch, das du je gelesen hast?
Das ist wahnsinnig schwierig. Ich finde, in dem Moment, wo ich ein Buch lese, versetze ich mich so rein und finde es in dem Moment unfassbar. Und jedes Buch ist in dem Moment das beste Buch. Was aber vielleicht so im Langanhalten war, das ist gar kein bekanntes Buch, das hieß Ich, Natalie. Was mir da so gut gefallen hat, es geht um eine Frau, die sich nicht schön und wertgeschätzt fühlt. Mhm. Und im Laufe der Zeit sie in dem Buch aber auch immer schöner wird und man sie immer wertvoller kennenlernt, wo man sagt, Mensch, die ist doch der Wahnsinn, die ist doch so toll. Und dann lernt sie auch einen Mann kennen, der ihre Schönheit sieht und sie dann einfach so ein ganz anderer Mensch wird und sie verwandelt sich so in dem Buch. Und es hat mir auch gedacht, Schönheit kommt wirklich von innen. Es ist so egal, wie du aussiehst, es ist einfach, das trägst du im Herz. Schönheit trägst du im Herz.
Das hört sich, oh Gott, eigentlich müssten wir jetzt enden, weil das ist perfekt, aber es gibt noch eine Frage. Für was möchtest du in Erinnerung bleiben?
Also ich möchte, wenn Menschen an mich zurückdenken, oder meine Kinder an mich zurückdenken, ja. Ich glaube, dass an mein Lachen, an meine Lebensqualität, dass ich würde bezeichnen, dass ich echt ein glücklicher Mensch bin und hoffe, dass ich das Glück auch verbreiten kann. Und ich glaube an Lebensqualität, ja.
So, die eine Antwort toppt die andere. Das ist, jetzt können wir definitiv enden. Das ist auch eine wunderschöne Antwort. Susi, magst du noch zum Schluss verraten, wo man noch mehr Infos über euch bekommen kann? Beziehungsweise wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe ein Büro, was ich unbedingt mal schön einrichten lassen möchte. Oder vielleicht auch mein Zuhause. Magst du einfach mal deine Kontaktdaten beziehungsweise eure Kontaktdaten verraten?
Also wir sind auf Instagram natürlich mit Brücknerinnen, also Brücknerinnen. Und wir haben natürlich auch eine Website unter brücknerinnen.com. Man kann auch über Architektur, brücknerarchitekten.com was erfahren. Also wir sind über das Netz oder Susanne Brückner auf LinkedIn. Da poste ich persönlich immer meine Highlights von der Arbeitswelt oder was mich alles so bewegt. Also da kann man immer in Austausch gehen.
Sehr schön. Ich packe natürlich alles auch nochmal in die Shownotes. Susi, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke.
Also du hast mir gerade selber so viel Inspo gegeben und Freude. Also ich glaube, wenn ich heute nach Hause komme, werde ich jetzt meine Wohnung in einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Und mein Mann wird wahrscheinlich sagen, oh nein, jetzt geht's wieder los. Also nochmal vielen lieben Dank dir.
Ja, vielen Dank. War super kurzweilig, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das danke, freut danke. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, liebe Stilgenusshörerin. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Und bis dahin, wie immer, viele Stil- und genussvolle Momente. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du gerne noch mehr Stilgenussmomente inhalieren möchtest, dann geh auch auf unser Online-Magazin, denn auch hier bringen wir regelmäßig spannende Beiträge rund um Stil, Genuss, Wellbeing und Lifestyle heraus. www.stilgenuss.com. Und natürlich sind wir auch auf Instagram unterwegs und freuen uns, dich auch da begrüßen zu dürfen.